Domradio Reisen.
Am Sonntag ist Welttag des Tourismus. Wie wichtig ist der Tourismus? Ist er ein reiner Wirtschaftsfaktor? Was trägt der Urlauber bei zur Völkerverständigung? Wie weltverantwortlich kann und muss der Tourismus sein? Diese Fragen wollen wir heute stellen und versuchen sie zu beantworten. Mein Name ist Dagmar Peters. Ich freue mich auf die Sendung. Ich begrüße Sie. Welche Trends gibt es im Tourismus? Welche Auswirkungen haben verschiedene Formen von Reisen? Wie können Rahmenbedingungen für nachhaltiges Reisen geschaffen werden? Darum soll es gleich gehen hier in Domradio Reisen. 1 Milliarde Touristen, 1 Milliarde Möglichkeiten. Das ist das Motto des diesjährigen Welttourismustages am 27. September. Während sich die Staatengemeinschaft auf globale Nachhaltigkeitsziele verständigt und damit Armutsbekämpfung und Nachhaltigkeit, Entwicklung und Gerechtigkeit zusammendenkt, setzt die Welttourismusorganisation auf Wachstum. Darüber spreche ich mit Antje Monshausen von Tourism Watch. Die Welttourismusorganisation feiert die steigenden Touristenzahlen. Warum sind Sie vom diesjährigen Motto dieses Welttourismustages nicht überzeugt?
Also wir finden das Motto sehr unpassend, weil die Wachstumstendenzen, die wir im Tourismus haben, innerhalb der planetaren Grenzen der ökologischen, nachhaltigen Entwicklung und auch einer sozialen Entwicklung, die auf Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit setzt, nicht gerecht werden. Wir brauchen hingegen anderen Tourismus und wir brauchen auch ein Stück weit weniger an Fernmobilität, dafür ein Mehr an qualitativen im Nahbereich stattfindenden Reisen, damit eben Fernreisen, die besonders ökologisch problematisch sind und eben auch besondere soziale Komponenten haben, wenn es beispielsweise um Begegnungen geht, was ganz Besonderes sind, worauf man sich gut vorbereitet und wo man dann eben auch länger vor Ort bleibt.
Welche Folgen hat denn Massentourismus aus Ihrer Sicht?
Also wir sehen vor allen Dingen die extremen Massenentwicklungen problematisch. Wir haben momentan 1 Milliarde internationale Reisen. Die nationalen Reisen liegen nochmal um ein Zehnfaches höher. Und das, was wir wahrnehmen, ist vor allen Dingen ein Wachstum im Bereich des flugbasierten Tourismus, der eben durch die Klimabilanz hochproblematisch ist. Wo es aber andere Alternativen gibt, zum Beispiel landgebundene Mobilität, die eine wesentlich bessere Ökobilanz hat. Und wir sehen darüber hinaus ein ganz starkes Wachstum im Luxussegment des Tourismus. Also Tourismus in besonders abgelegenen, besonders fernen Destinationen, die dann eben auch sehr, sehr ökologisch problematisch sind und besonders ressourcenintensiv. Ich kann Ihnen da nur ein Beispiel nennen, dass der Verbrauch an CO2-Emissionen im Tourismus beispielsweise so hoch ist wie der des 5 größten Staates, was die CO2-Emissionen angeht, nämlich Japan. Und das ist ein nicht nachhaltiger Entwicklungspfad, der deutlich verändert werden muss.
Warum denken Sie also, sollte man den Tourismus nicht weiter unreguliert wachsen lassen? Man könnte ja auch natürlich an diesen anderen Geschichten arbeiten, solche Sachen wie Dienstreisen international. Das sind auch viele Flugreisen, die da ins Gewicht fallen.
In der Tat, also auch Dienstreisen zählen ja in der internationalen Vokabular eben zum Tourismus. Und da ist in der Tat ganz, ganz viel Potenzial über andere Kommunikationswege eben auch Austausch zu ermöglichen. Im Bereich des Urlaubstourismus, also das, was wir jetzt eher vor Augen haben, sollte der Trend tatsächlich eher in die Richtung gehen, weniger selten weit zu reisen und dafür aber vor Ort besonders intensiv zu reisen. Also beispielsweise 3-4 Wochen vor Ort zu bleiben, das Land eben auch wirklich kennenzulernen und nicht so stark eben 2 Wochen in ein Hotel zu gehen, wo dann alle Dienstleistungen vor Ort eben auch mit diesem Hotel verbunden sind, wo keine Ausflüge oder wenig Ausflüge stattfinden und beispielsweise alle Essen im Hotel eingenommen werden. Es ist ein anderer Tourismus möglich und die Politik sollte Rahmenbedingungen setzen, um diesen anderen Tourismus eben auch attraktiver zu machen für Reisende.
Die Folgen des Massentourismus sind das eine, in der Tat der Wunsch der Einzelnen zu reisen, ja nachvollziehbar. Unterwegs sein kann ja nicht als solches schlecht sein, sich für andere Kulturen interessieren. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es aber auch darum, dass die Menschen aus den anderen Kulturen auch ein bisschen Profit daraus ziehen können.
Ja, also es geht um Mitbestimmung, nicht nur um finanzielle Beteiligung, sondern eben auch um politische Mitbestimmung, dass die Menschen vor Ort in den Reiseländern bestimmen können, welche Art von Tourismus wollen wir haben. Und wir sehen sehr viele Dokumentationen, beispielsweise ganz aktuell aus Sri Lanka, wo Fischer von ihren Fischgründen ferngehalten worden sind, wo ihnen der Zugang zum Meer verwehrt wird, wo sie im Zuge touristischer Entwicklung von ihrem Land vertrieben werden. Da geht es nicht nur um eine ökonomische Beteiligung am Tourismus, sondern auch darum, dass die Menschen mitgestalten und Mitspracherechte haben.
Wie können wir es also schaffen, verantwortungsvoll und nachhaltig zu reisen? Worauf müssen wir bei der Planung achten?
Also ich denke, zum einen ist Nachhaltigkeit eben eine Frage des Denkens, also sich wirklich auch mit dem Wert von Reisen auseinanderzusetzen und festzustellen, dass eben weniger häufigeres, dafür ein länger vor Ort bleibendes Reisen auch einen höheren qualitativen Wert hat, weil ich natürlich stärker in die Kultur eintauche, einen besseren Zugang zu Land und Leuten bekomme. Darüber hinaus gibt es natürlich Möglichkeiten, auch in Deutschland Reiseveranstalter zu wählen, die eine Zertifizierung zum Beispiel von TourCert haben, die also in ganz besonderem Maße unabhängig ihre ökologischen und sozialen Auswirkungen haben überprüfen lassen und entsprechend nachhaltiger agieren als andere Reiseveranstalter.
Von wachsenden Touristenzahlen profitieren die Unternehmen, aber nicht unbedingt die Umwelt. Das sagt Antje Monshausen von Tourism Watch. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung.
Gerne.
Um verantwortlichen und nachhaltigen Tourismus zu begleiten und zu fördern, gibt es in Deutschland verschiedene Institutionen, zum Beispiel den Studienkreis für Tourismus und Entwicklung. Und dieser Studienkreis verleiht jedes Jahr während der Tourismusbörse in Berlin einen Preis als Anreiz für Unternehmen, Tourismus auch umweltfreundlich und sozial zu gestalten. Tini von Poser hat sich die Arbeit des Studienkreises näher angeschaut und stellt die Preisträger dieses Jahres vor. Sie kommen aus Costa Rica, Usbekistan und Indien.
Damals angefangen haben, 95, da wussten noch wenig Leute, was ist eigentlich Sozialverantwortlichkeit im Tourismus. Das Wort Nachhaltigkeit gab es eigentlich überhaupt noch nicht. Und das ist ja heute nun wirklich ganz anders. Jeder weiß mittlerweile auch, worum es da geht. Also gerade bei sozialer Verantwortung geht es ja viel um Partizipation, um eben die Einbindung der Einheimischen, also und die Mitgestaltung durch die Einheimischen, aber auch das Mitverdienen der Einheimischen.
Dietlin von Lassberg gehört zum Vorstand des Studienkreises für Tourismus und Entwicklung. Der Studienkreis versucht, sozial verantwortlichen und umweltfreundlichen Tourismus zu fördern. Jedes Jahr schreibt der Verein einen Preis aus, der während der ITB verliehen wird. Weltweit können sich Menschen, die in der Tourismusbranche arbeiten, an dem Wettbewerb beteiligen.
Wir machen ja im Gegensatz zu anderen Wettbewerben, checken wir die Projekte wirklich vor Ort. Also wir schicken Gutachter hin, eine Woche oder 10 Tage lang. Viele andere Preise werden ja eher so am grünen Tisch entschieden. Und die Gutachter sind vor Weihnachten zurückgekommen und haben bei allen 3 Projekten gesagt, okay, das passt gut.
Dieses Jahr haben Kandidaten aus Costa Rica, Usbekistan und Indien den Preis gewonnen. Die Preisträgerin aus Costa Rica, Liliana Martinez, arbeitet in dem Tourismusprojekt Actuar auf einer Insel im Zentralpazifik. Wir haben gelernt, auf natürliche Ressourcen zurückzugreifen. Zum Beispiel nutzen wir die Sonne zum Kochen. Ich bin eigentlich von der Waldfeuerwehr. Wir verbreiten unsere Kenntnisse unter den Kindern in der Schule und in der Dorfgemeinde, damit sie lernen, wie man mit der Umwelt bewusst umgeht. Wir sind ja auch direkt vom Klimawandel betroffen. Wir haben schon angefangen, Wälder zu restaurieren, sowie Mangrovensümpfe und Meeresgebiete. Touristen können sich diese Arbeit vor Ort ansehen, sowie hautnah am Leben der Costa Ricaner teilnehmen. Unsere Dorfgemeinde hat Gästehäuser errichtet. Besucher werden dort von Familien betreut. Sie können dabei sein, wie wir zum Beispiel unser typisches Frühstück zubereiten, wie wir unsere Mais-Tortillas machen.
Das Projekt in Costa Rica zeichnet sich vor allem eben dadurch aus, dass es auch so eine tolle Netzwerkarbeit eben macht und dieser partizipative Ansatz eben auf viele, viele Gemeinden verstreut ist in Costa Rica.
Auch bei dem Projekt in Usbekistan kommen Besucher in direkten Kontakt mit der lokalen Bevölkerung. Sie können ihre Ferien in einem authentisch usbekischen Dorf verbringen, mit einer usbekischen Familie kochen, mit ihr auf das Feld gehen, einen normalen Tagesablauf erleben. Die Familien verdienen am Essen und der Übernachtung. Das dritte Projekt, das den Preis des Studienkreises gewonnen hat, war zunächst umstritten, erzählt Dietlin von Lassberg. Es führt Touristen durch Slums in Indien.
Wir haben uns aber dann nach langer Diskussion und dann auch nach dem Begutachten vor Ort entschieden, dass das Sinn macht, dass das, wenn es gut gemacht ist, sehr hilfreich sein kann, eben auch, um mal ein Leben in so einem Slum näher zu kommen, zu gucken, wie geht es da wirklich zu, wie ist da der Alltag, weil oft hat man ja da doch so ein bisschen klischeehafte Vorstellungen.
Von Lassberg erhofft sich auch für die Slum-Bewohner einen positiven Effekt durch den Austausch mit Fremden und den Anstoß für Folgeprojekte.
Dieser ganze sozialverantwortliche Bereich, der hat ja mehrere Facetten. Also das eine ist, wie gesagt, ja Selbstgestaltung der Programme, Teilhabe an den Einnahmen, aber natürlich auch so ein bisschen die Bewusstmachung von positiven und negativen Wirkungen des Tourismus. Das ist alles so dieses Paket, das da dazu gehört.
Tini von Poser über den Studienkreis für Tourismus und Entwicklung und deren Preisträger 2015. Das sind drei Beispiele gewesen, wie man Tourismus umweltfreundlich und sozial gestalten kann. Leuchten gelb und rot und pink. Die Ureinwohnerinnen in Bolivien, die lieben es bunt und kleiden sich auch so. Aber wer jetzt denkt, Farben entsprechen dem extrovertierten Wesen der Frauen, der hat sich geirrt. Denn die meisten Cholitas, so heißen die traditionell gekleideten Frauen dort, die sind zurückhaltend und schüchtern und sprechen mit ganz leiser Stimme. Ganz anders dagegen die Strickerinnen und Näherinnen von Faliki, eine Firma in La Paz, die aus einer Basisgemeinde heraus entstanden ist. Die exportiert heute erfolgreich Alpaka-Strickkunst nach Deutschland und in die USA. Und mit der Firma ist auch das Selbstbewusstsein der Mitarbeiterinnen gewachsen.
La Paz, Bolivien. Im Stadtteil Miraflores in der Werkstatt des Sozialunternehmens Valiki surren die Strickmaschinen.
Hier arbeite ich an einem Pulli mit Zopfmuster. Das wird ein sehr schönes Stück, ganz fein. An so etwas sitze ich ungefähr 10 Stunden. Das hier ist das Rückenstück. Gleich mache ich mich ans Vorderteil, dann an die Ärmel und am Ende an den Kragen.
Stolz zeigt Mathilda den Alpaka-Pulli in Spee. Die kleine Frau mit den langen schwarzen Zöpfen ist schon seit 15 Jahren mit dabei. Seitdem entwirft sie Muster für hochwertige Wollwaren und setzt sie auch eigenhändig um. Für Valiki, die Firma mit Werten.
Valiki ist ein Aymara-Wort und bedeutet einfach gut. Wenn du jemanden fragst, wie geht es dir, dann wird er normalerweise antworten, Valiki, gut.
Und genau das wollen sie bei Valiki sein, erklärt Geschäftsführerin Olivia Flores. Gut für die Frauen, die hier arbeiten und gut für die Kunden, die die bunten Strickjacken, Schals und Skimützen kaufen. Deshalb verwenden sie auch nur unbehandelte Wolle von Lamas und Alpakas und respektieren auch die Spiritualität dahinter.
Alpakas und Lamas sind in unserer andinen Kultur edle Tiere. Ihr Geist steckt in jedem unserer Kleidungsstücke. Deshalb schneiden wir auch nichts, sondern setzen einfach die einzelnen Teile zusammen. Wir schneiden niemals an ihnen herum. Das haben wir bis heute so beibehalten.
Die Traditionen der Indigenen vom Stamm der Aymara bewahren und gleichzeitig ein Einkommen für verarmte Frauen in der Großstadt schaffen. Das war Ende der 80er Jahre die Idee des deutschen Freiwilligen Martin Schwag. Er war nach La Paz gekommen, um in einer Basisgemeinde mitzuarbeiten. Und dort lernte er Seferdina kennen.
Er kam oft zu unseren Treffen. Irgendwann hat er gefragt, warum strickt ihr nicht einfach Alpaka-Pullis? Wir könnten die nach Deutschland verkaufen. Ich habe geantwortet, dass uns schon viele, vieles versprochen haben. Aber am Ende nie etwas daraus geworden ist. Aber er meinte nur, ich bin ich und ich halte, was ich verspreche.
Am Ende heiratete Martin eine Bolivianerin und gründete zusammen mit ihr, Seferdina und anderen Frauen, Valiki. Als im Jahr 1992 alles anfing, mussten die Strickerinnen noch von Hand arbeiten. Aber bald schon wurde die Nachfrage so groß, dass sie Maschinen anschaffen konnten.
Dann haben wir auch einen Laden aufgemacht mit Kunsthandwerk und unseren Pullis. Martin und seine Frau Doris haben uns dabei immer unterstützt. Sie haben sich nie wie Chefs aufgeführt. Wenn wir nächtelang durchgenäht haben, haben sie für uns gekocht. Sie haben mit uns genäht und gebügelt
Und sie hatten immer ein Auge dafür, wenn eine von uns übermüdet war und haben gesagt, komm, ruh dich mal einen Moment aus, trink mal ein Glas Wein.
Erinnert sich Encarna, auch sie von Anfang an dabei bei Valiki. Über 150 Menschen, fast alles Frauen, arbeiten heute hier. Ihr Lohn liegt wesentlich höher als im Landesdurchschnitt. Außerdem stehen ihnen Sozialleistungen zu. Martins Frau Doris ist unterdessen einem Krebsleiden erlegen und er in seine Heimatstadt Hildesheim zurückgekehrt. Dort kümmert er sich nun um neue Vertriebswege.
Ich bin auch schon mal mitgefahren nach Deutschland, um Werbung für Valiki zu machen. Denn die Frauen hier brauchen wirklich Arbeit. Viele sind Witwen, alleinerziehende Mütter, verlassene Ehefrauen. Wir wollen keine wohltätigen Spenden. Nein, wir wollen arbeiten und unsere gute Ware verkaufen.
Ware aus Wolle in über 800 Farben mit uralten, symbolträchtigen Mustern. Kleidungsstücke, in die die jahrtausendelange Erfahrung der Andenvölker mit eingeflossen ist. Mit Alpaka- und Lama-Wolle, angenehm weich auf der Haut und auf fast wundersame Weise in der Lage, selbst extreme Temperaturunterschiede auszugleichen. Bei der Produktion haben die Frauen eigentlich immer im Hinterkopf, wo Valikis Wurzeln liegen, im Geist der Basisgemeinden Boliviens.
Vor Gott sind wir doch alle gleich, ganz egal zu welchem Volk wir gehören. Und deshalb sind wir Gott so dankbar für diese Arbeit. Mit dem, was sie uns liefert, können wir das Brot für unsere Kinder bezahlen.
Sagt Zeferina. Und weil die Frauen Gott so dankbar sind für ihre Arbeit, beten sie jeden Tag gemeinsam und sie singen auch für ihn.
Frauenstimmen in der Valiki-Werkstatt in La Paz in Bolivien. Hilde Regenita war dort und hat gesehen und gehört, wie Frauen dort ihre eigene Stimme gefunden haben. Wer die Arbeiterinnen und ihre Strickkunst unterstützen möchte, der kann das auch tun. Den Kontakt finden Sie im Internet unter valiki.de. Miami in Florida, da hat man gleich die passenden Bilder im Kopf. Hochhäuser, Strand, durchtrainierte Jungs am Wasser, teure Autos, Clubs und Bars, all das gibt's in Miami. Aber die Metropole zeigt sich auch ökologisch. Es gibt in Miami Ökoparks und es gibt in den Everglades eine ganz besondere Tour durch die Natur. Eine Tour, in der diese besondere Tropenlandschaft ganz intensiv wahrgenommen werden kann und in der die Natur auch nicht zerstört wird. Man muss sich nur trauen.
Die Everglades bei Miami, ein Sumpfgebiet, in dem sich Alligatoren tummeln. Ein Nationalpark, geschützt als UNESCO-Welterbe. Eine große Wasserader, aber oft nur einen halben Meter tief. Touristen werden meist mit dem Motorboot in der Gruppe gefahren, auf den immer gleichen Routen. Es gibt aber auch eine Alternative, das Projekt Florida Everglades Backwater Tours. Zu Fuß eben durch die Everglades, man zieht sich spezielle Schuhe fürs Wasser an, Aquasocks, sprüht sich gegen die vielen Moskitos ein und dann steigt man ein in die Everglades. Mit einem Stock in der Hand, begleitet unter anderem von Charles Kropke.
So we're out here in the Everglades, have been up to waist deep, we're a little bit more shallow right now.
Nun, wir befinden uns jetzt hier draußen in den Everglades. Wir sind durch das tiefe Wasser gelaufen, sind jetzt etwas im flacheren Bereich. Es war eine tolle Tour. Nun, was wollen wir mit der Tour erreichen? Wir wollen, dass die Menschen ein anderes Gefühl für die Natur bekommen. Und warum machen wir das? Die Menschen, sie haben eine gewisse Angst vor der Natur hier in den Everglades. Diese Angst, die wird erst vergehen, wenn die Menschen die Gelegenheit haben, die Everglades selbst zu erkunden, sie zu erleben. Und nach kurzer Zeit fühlen sich die Menschen hier sicher und dann haben sie auch nicht mehr diese Angst.
Then the Everglades is not so scary.
Es ist eine sehr persönliche, private Tour mit Biologen und Naturführern in einer Landschaft mit Büschen, Sumpfzypressen, mit Königspalmen und Mahagonibäumen. Eine Prärie, die meist überschwemmt und nur im Winter trocken ist. Man stampft ganz langsam in der Gruppe durch das klare Wasser. Natürlich ist bei jedem eine gewisse Angst vor Schlangen und Krokodilen da. Und als ich ganz weit weg den Kopf eines Alligators sah, wurde ich auch ganz schwach. Letztlich haben die Tiere viel mehr Angst vor uns als wir vor ihnen, wie unser Guide mit einer Geschichte erzählt, die eigentlich eine Lebensweisheit ist.
I tell the story of the two tourists and the Floridian.
Also ich erzähle die Geschichte der zwei Touristen und des Einheimischen. Die erste Geschichte, da kommt ein Tourist zu einer Stelle im Gras, wo eine giftige große Schlange liegt und er beugt sich herunter und tritt hervor und sagt zur Schlange, Oh mein Gott, was ist das für eine Schlange? Das ist doch aggressiv, oder? Ja klar, es ist aggressiv. Die zweite Geschichte, da kommt ein Tourist mit etwas mehr Vorkenntnissen und mehr Gefühl für die Natur. Er kommt zur selben Stelle im Gras, wo diese dicke Schlange liegt. Und anstatt, dass er sich noch näher zu ihr bückt, bleibt er stehen und bewegt sich nicht. Das ist doch nicht aggressiv. Und nun übertragen wir diese Geschichte auf Ihr Leben. Stellen Sie sich vor, es ist Samstagmorgen, Sie sind in Ihrem Haus, entspannen sich nach einer sehr, sehr anstrengenden Woche und dann kommt plötzlich jemand, den Sie nicht kennen, in Ihr Haus rein. Er hat sich verlaufen und anstelle, dass er sagt, sorry, da bleibt er stehen und starrt Sie an. Das ist doch aggressiv. Und so denkt auch die Schlange, das ist mein Haus und du kommst hier rein und starrst mich einfach so an.
The snake says you came into my house, I'm here and you're just gonna stand there and stare at me.
Diese Tour, sie soll ein besseres Verständnis für das Verhältnis Mensch-Tier schaffen. Neben Charles führt auch der deutsche Uwe Döringer diese Tour.
Es ist eigentlich ein wunderschöner Ort. Ja. Er vergleicht es immer so ein bisschen mit einem Märchenwald. Man da reinsteht, das Wasser scheint durch die Bäume, spiegelt sich an der Rinde der Bäume zurück wie Diamanten. Und es ist so ein bisschen, wie man sich als Kind so einen Märchenwald vorstellt. Und es ist sehr still und sehr, sehr friedvoll eigentlich.
Man erlebt viel bei so einer Wanderung durch das Wasser. Die Alligatoren-Garantie kann Uwe aber freilich nicht geben.
Man macht Lärm, wenn man durchläuft. Und dadurch, dass die meisten Tiere sich dann auch verstecken. Ja. Also wenn man vielleicht mal irgendwo ruhig eine Weile sitzt oder so und sich ganz ruhig verhält, für ein paar Minuten, dann kommt auch wieder was raus, man eben verschiedene Frösche und Vögel und so weiter. Aber was schön ist, ist, man sieht eben sehr viele wilde Orchideen, andere dieser Luftpflanzen, die eben in den Bäumen wachsen, sieht auch ganz seltene Orchideen, die eben nur in bestimmten Schattenlagen und so weiter überhaupt vorkommen. Und das kann man eben da nur sehen, wenn man wirklich da reingeht.
Die Everglades sind Heimat der einzig wildlebenden Flamingos in den USA, aber auch eine Reihe von Wattvögeln sowie Ibissen, Pelikanen, Kormoranen und Störchen. Das alles vor den Toren von Miami. Und auch innerhalb dieser oft lauten Metropole gibt es Inseln der Ruhe und immer mehr Ökoprojekte wie den Miami Dade Park. Hier erkundet man per Kajak, Kanu, beim Schnorcheln oder auch mit dem Fahrrad die Natur. Sergio Burgos arbeitet als Guide.
Our most popular tour is the kayak snorkeling tour.
Die beliebteste Tour ist die Kajak-Schnorcheltour. Das ist eine 3-Stunden-Tour, wo wir Sie zum Ozean nehmen, zum nördlichen Punkt der Insel, wo Sie an einem fossilen Riff schnorcheln können. Und wir zeigen Ihnen die Mangrovenwurzeln, denn wir haben einen Mangrovenwald auf dem nördlichen Teil der Insel. Dort können Sie auch in dem Seegras schnorcheln. Das ist etwa 6000 Jahre alt. Wenn Sie baden wollen, dann gehen Sie zum South Beach-Bereich von Crandon Park. Das ist eine sehr, sehr sandige Gegend.
Alexander Tauscher zu Fuß durch die Everglades in Florida mit einem Bad zum Schluss im Crandon Park. Die Herbstferien stehen schon fast vor der Tür und so manche Familie überlegt, noch einmal auszubrechen aus dem Korsett des Alltags. Ein paar Tage Holland oder doch lieber noch ein paar Sonnenstrahlen auf den Kanaren erhaschen? Wir haben oft die Qual der Wahl. Ideen für Aktivitäten gibt es genug. Wir wollen an dieser Stelle klären, wie wir denn mit gutem Gewissen unterwegs sein können. Regine Gewinner ist Chefredakteurin der Zeitschrift Verträglich Reisen. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Peters.
Frau Gwinner, wie könnte denn ökologischer und nachhaltiger Urlaubsgenuss in den Herbstferien aussehen?
Also in dem Begriff nachhaltig steckt ja schon drin, dass die Erholung auch über die Ferien raus bestehen bleiben soll. Also das ist mir mindestens genauso wichtig wie der ökologische Aspekt. Unter ökologischen Gesichtspunkten ist es immer ganz einfach. Die Anreise macht einen Großteil der Klimabelastung aus. Und wenn ich da je näher das Ziel liegt, für das ich mich entscheide, umso umweltschonender bin ich dann auch unterwegs. Also das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, der Mensch soll im Mittelpunkt stehen und da macht es wenig Sinn, irgendwie für wenige Tage sehr weit weg zu fliegen, in irgendeine Kunstwelt einzutauchen, die mit meinem Alltag nichts zu tun hat. Das gilt besonders für Familien auch.
Welche Ziele konkret würden Sie denn empfehlen? Was bietet sich für Familien an jetzt in den Herbstferien?
Also Sie haben natürlich immer das Wetterthema. Wenn Sie sagen, es muss Sonnengarantie und sonst bin ich nicht glücklich, dann müssen Sie natürlich mindestens bis Mittelmeer, Südfrankreich, Norditalien haben Sie auch noch eine schöne Zeit wahrscheinlich. Aber ich bin immer ein großer Freund auch von dem wirklich zu Hause bleiben. Warum muss ich immer wegfahren, um was zu erleben? Das ist im Vorfeld für alle mit Stress verbunden. Gut, ich bin dann raus aus dem Alltag, Aber es gibt ganz viele tolle Ansätze, wie ich auch wirklich zu Hause was Tolles erleben kann. Über Filmprojekte, über ein Baumhausprojekt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich schöne Herbstferien zu machen.
Die Belastung durch den Autoverkehr, die zählt ja zu den größten Störfaktoren in vielen Touristenorten. Und Abgase und Lärm stören auch oft die Ferienidylle. Aber gerade im Urlaub wollen viele Menschen auf ein Auto nicht verzichten. Sie wollen mobil sein und sich viel anschauen. Was tun?
Also es gibt Tourismusorte, die speziell darauf eingestellt sind, Gäste ohne Auto zu empfangen und dort einen bestimmten Service zu bieten. Also es gibt zum Beispiel 27 Alpengemeinden, die nennen sich Alpine Pearls, die sich zusammengeschlossen haben. Und es gibt natürlich auch Unterkünfte, die sehr gut ausgestattet sind mit Fahrrad, Regionen, die eine Mobilitätskarte haben, wo man Bus und Bahn kostenlos benutzen kann, wenn man sich dort einmietet. Also es gibt sehr viele gute Alternativen. Da würde ich sagen, man muss vorher wissen, was man möchte und muss sich entsprechend informieren.
Sie selbst haben kein Auto. Wie hat das all die Jahre mit Kind und Kegel funktioniert? Also die meisten Familien, die ich kenne, die packen ihren Kofferraum voll und sagen, Bahnfahren würde ja gar nicht gehen, allein wegen des Gepäcks.
Ja, das ist immer, also die schönsten oder lustigsten Momente in unseren Urlauben waren immer, wenn wir, also wir sind zu viert, zwei Erwachsene, zwei Kinder, wenn wir mit relativ kleinen, tragbaren Rucksäcken irgendwo ankamen und anfingen auszupacken, dass sich so die ganzen Autofahrer um uns geschart haben, geguckt haben, wie machen die das, was haben die denn dabei, was haben die alles nicht dabei. Und unsere Erfahrung ist, gerade in der Reduktion liegt ein wunderbarer Reiz und eine große Chance, mit dem, was man vor Ort findet, was zu machen. Also es fördert die Kreativität auf jeden Fall.
Kommen wir zu den Kosten. In den Schulferien zu fahren ist sowieso recht teuer. Ist verträgliches Reisen unter Umständen noch teurer, je nachdem, wo man hin will? So eine Bahnfahrkarte ist nicht immer gerade billig.
Ich würde sagen, Sie haben in jeder Preiskategorie die Möglichkeit, eine verträgliche und eine konventionelle Lösung zu finden. Also wenn Sie ein festes Budget haben, dann lohnt es sich immer noch mal, auch auf unserer Website www.verträglich-reisen.de zu schauen. Wir haben so eine Restplatzbörse. Da gibt es auch Angebote in allen Preisklassen. Und dann ist eben immer wieder, wenn ich sage, die Kosten sind mir zu hoch, und dann greife ich doch lieber auf ein All-Inclusive-Paket, weil das kann ich mir leisten. Dann würde ich immer noch mal sagen, ehrlich prüfen, was möchte ich im Urlaub wirklich machen? Und wenn ich leistungsfähig genug bin, um auch so ein bisschen selber was auf die Beine zu stellen, dann lieber zu Hause bleiben und mit den Kindern gemeinsam gucken, was gibt es eigentlich vor der Haustür und was kann man da erleben.
Ihr persönlicher Geheimtipp für die Herbstferien ist das Zuhausebleiben?
Also in diesem Jahr wäre es auf jeden Fall das Zuhausebleiben. Wir hatten so einen tollen Sommer, wir hatten wirklich Sonne und Hitze bis zum Abwinken. Ich finde, wir können auch mal ein bisschen Wechselwetter ertragen. Und es gibt gerade diesen Trend des Micro-Adventures, wo man einfach von da aus, wo man ist, zu Fuß mit dem Fahrrad in die Landschaft mal eine Nacht draußen übernachten oder einfach gucken, was kann ich in der Umgebung, gibt es ein Wäldchen, wo ich ein Baumhaus bauen kann oder einen Lagerplatz. Also da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten.
Urlaub zu Hause kann spannend ohne Ende sein, das sagt Regine Gewinner, Chefredakteurin der Zeitschrift Verträglich Reisen. Viele Ideen und Infos rund ums nachhaltige Reisen finden Sie unter verträglich-reisen.de. Frau Gewinner, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Österreich hat eine Menge Berge, und wo viele Berge sind, da gibt es auch viele Seen, zum Beispiel den Wolfgangsee oder den Millstätter See und dann auch noch welche, die eher so als Geheimtipp gehandelt werden. Der Weißensee in Kärnten ist eher so ein Geheimtipp noch, der liegt auf 930 Metern Höhe am Fuß der Gailtaler Alpen. Und trotz seiner Höhe ist er kein kalter Hochgebirgssee, sondern ein Badesee, eigentlich so einer wirklich wie aus dem Bilderbuch. Er liegt fast wie ein Fjord. Zwischen den Bergen ist ein Paradies für Angler und Naturfreunde. Die Gegend ist Landschaftsschutzgebiet und seit 2006 ein Naturpark, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Und Braunbären soll es im Übrigen dort auch geben.
Dieser See wird nicht von einem Zufluss gespeist. Der See wird aber gespeist, und zwar durch unterseeische Quellen. Da kann man kein Foto machen, weil das glaubt dann kein Mensch. Ja? So türkis ist dieser See.
Der Wildtierverhaltensforscher Hans-Peter Sorger kommt ins Schwärmen. Und recht hat er. Türkis, hellgrün, weißgrün, je nach Sonneneinstrahlung schimmert dieser See immer anders. Und durch das kristallklare Quellwasser kann man bis in die Tiefe sehen. Trinkwasserqualität vom Feinsten. Auf fast 12 Kilometer breitet sich der Kärntner Bergsee aus, umgeben von sanften Bergen mit sattgrünen Wäldern. Am Ufer verteilen sich ein paar beschauliche Orte. Ein Naturbiotop, wie es heute nur noch selten zu finden ist. Respekt vor der Natur wird hier gelebt, Nachhaltigkeit großgeschrieben. Vor ein paar Jahren ist das ganze Gebiet zum Naturpark ernannt worden. Und diese Auszeichnung hat es auch durch seine Artenvielfalt bekommen. Wildtierverhaltensforscher Sorge hat lange in Kanada gelebt, bis er am Weißen See kanadische Verhältnisse gefunden hat.
Ein Eistaucher, ja, der ja nur in Kanada, der hat mich begleitet auf Schritt und Tritt. Ja, und sehe da einmal in dieser Bucht ein Eistaucherpaar. Ein wunderschöner Vogel. Ja. Es gibt alle Greifvögel, die es im restlichen Österreich gibt, fein da am Weißen See. Vom Bordgeier herunter bis zum Wanderfalken. Und in der Natur ist es auch immer so. Alles ist spontan. Wir gehen in den Wald, stehen plötzlich vor einem Bären. Das kommt bei 100 Begehungen oder 1000 Begehungen einmal vor. Und dann hat man Glück. Als Forscher hat man Glück.
Plötzlich vor einem Braunbären stehen ist für Nichtforscher wahrscheinlich kein so großes Glück. Aber für den Wildtierforscher war die Tatsache, dass es hier Bären gab, Grund genug, sich damals hier niederzulassen. In Kanada begegnete er einer Bärenmutter mit zwei Jungen und hat diese Begegnung heil überstanden.
Das war für mich ein Ereignis und ein Erlebnis, dass Bären, Braunbären, Grizzlybären und alle Arten von Bären für mich zu einem ja, Leitbild quasi geworden ist. Und wie ich 1984 da herunten, genau an diesem Paterzipf war, habe ich das erste Mal in einer Entfernung von vielleicht 40 Metern einen Braunbären gesehen, nächtens. Ja. Es war zwar nicht ein klarer Mond, aber man konnte den Bären wunderbar sehen. Genau in diesem Eck kam der Bär herunter und hat Wasser getrunken.
Da war es um ihn geschehen und der Weißensee um eine Persönlichkeit reicher. Obwohl Österreich natürlich nicht ganz so reich an Braunbären ist wie Kanada. Aber wenn einer unterwegs ist, dann bleibt dies dem Forscher nicht verborgen. Denn Bären hinterlassen deutliche Spuren.
Wir haben Haaren im Schnee gefunden. Wir haben die unterschiedlichsten Trittsiegel gefunden. Bären sind Sohlengänger und treten mit 5 Zehen auf. Nicht mit 4 wie Hund und Katze, Luchs und andere Tiere.
Im Moment gibt es Spuren von 3 bis maximal 4 durchziehenden Bären. Denn Bären sind Einzelgänger und weite Wanderer, die in einem Revier von ca. 300 Quadratkilometern unterwegs sind. Und weil sie so viel hin und her laufen, gibt es genug Auswahl für die Bärenfrau, den richtigen Bärenmann für eine Familiengründung zu finden.
Im Frühjahr ist Bärzeit, ja. Da treffen sich ein Weibchen und ein Männchen. Sie suchen sich nicht, so wie zum Beispiel Hunde erschnüffeln an das Weibchen, sondern die treffen sich zufällig. Und wenn sich jetzt Bär, Männchen und Weibchen trifft, dann muss das Männchen flirten. Unglaublich zärtlich sein, unglaublich werben. Und das Weibchen hat die Möglichkeit, sich auszusuchen, ob sie diesen Freier überhaupt nimmt, ob er die Reife, die Stärke, die gute Entwicklung, die Gesundheit hat, sonst verjagt sie.
Was nicht so sehr weit entfernt vom Verhalten der Menschen klingt und auch nicht die einzige Parallele ist. Forscher Sorge kennt seine Bären genau.
Da gibt es Bären, die sind feig, dann gibt es Bären, die sind unheimlich neugierig, dann gibt es wieder Bären, die außerordentlich schlau sind. Und Bären sind genauso wie wir Menschen eben Lebewesen, die sehr rasch und durch wenig Aufwand zu viel kommen wollen.
Einen echten Braunbären hat Kollegin Barbara Wiedemann im Naturpark Weißensee leider nicht getroffen. Im Nachhinein sagt sie leider, ich glaube im Moment selber hätte sie sich wahrscheinlich doch ein bisschen erschreckt.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Und mit dieser Musik sage ich Tschüss für heute. Das war Domradio Reisen. Wir hören jetzt ein bisschen Reggae, die typische Musik des Sommers. Und ich finde, das passt ganz gut zum Sommerende. Und die Musik kommt von einem New Yorker namens Matthew Paul Miller. Er war Kind jüdischer Eltern. Er verweigerte schon früh den Gang zur Sonntagsschule. Und das Thema Religion hat ihn erst später gepackt auf einer Reise nach Israel. Danach ist er neugierig geworden, hat Kontakt gesucht zu einem Rabbi und vor etwa 10 Jahren wurde er der erste amerikanische Popstar, der mit seinem jüdischen Glauben öffentlich hausieren ging. Seitdem heißt er Matisyahu und ist vor allem durch den Song Zuhause bekannt geworden. Den hatte er zur Fußball-WM gemeinsam mit Adel Tawil gesungen und heute hören wir seinen eigenen Song mit dem Titel Sunshine. Darin sucht er einen Meister, der die Kraft hat, Natur und Menschheit in Einklang miteinander zu bringen.